Wenn ihr einen Hund seht, der zwei Männern folgt, sagt Ralph Erskine in einer seiner Predigten, dann wisst ihr nicht, zu welchem von ihnen er gehört, während sie zusammengehen. Aber lasst sie an einen Weg kommen, der sich trennt. Und der eine geht in die eine Richtung und der andere in die andere. Dann werdet ihr wissen, welcher der Herr des Hundes ist. So gehen Glaube und die Welt zuweilen auch Hand in Hand. Auch wenn ein Mensch die Welt und ein religiöses Bekenntnis hat, können wir nicht sagen, wer sein Gott ist. Gott oder die Welt. Aber bleibt, bis der Mensch an einen Scheideweg kommt. Gott fordert ihn, diesen Weg zu gehen, und die Welt fordert ihn, jenen Weg zu gehen. Ist Gott sein Herr, so folgt er dem Glauben und lässt die Welt gehen. Ist aber die Welt sein Herr, so folgt er der Welt und ihrer Lust und lässt Gott, Gewissen und Religion gehen. Und wer ist dein Herr? Wem folgst du nach? Was zeigt dein Leben, wer dein Herr ist? In 5. Mose Kapitel 13, in den Versen 1 bis 5, fordert Gott sein Volk zum Gehorsam auf. Und er warnt auch deutlich davor, sich vom rechten Weg abbringen zu lassen. Egal wie überzeugend und wie mit was für Argumenten die Leute kommen, sondern dass sein Volk, die Gläubigen, sich halten sollen an sein Wort. Wir lesen 5. Mose, Kapitel 13, die ersten 5 Verse. Entschuldigung, von Vers 2 bis Vers 6. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, stellt euch auf die Probe, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit ganzem Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Und jeder Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. In unserem Katechismus wird es wie folgt ausgedrückt, wenn unter der Nummer 42 gefragt wird, welche Pflicht fordert Gott vom Menschen? Und die Antwort lautet, die Pflicht, die Gott vom Menschen fordert, ist Gehorsam gegenüber seinem offenbarten Willen. Nun, wir fragen zuerst einmal nach dem Grund der Pflicht. Gott verlangt etwas. Er fordert eine Pflicht ein. Nun stell dir vor, du bist zu schnell gefahren und plötzlich fordert ein Mann dich auf der Straße auf, anzuhalten, aus deinem Auto auszusteigen und ihm deinen Führerschein und deine Fahrzeugpapiere auszuhändigen. Und du würdest sagen, du hast überhaupt kein Recht dazu. Du willst doch nur mein Auto klauen, weil du gesehen hast, wie schnell es fahren kann. Wenn aber dieser Mann ein Polizist ist, nun, dann bist du verpflichtet, dem Folge zu leisten. Ansonsten hat er das Recht, dich zu bestrafen. Nun, hat Gott das Recht, etwas von uns zu verlangen? Oder sind wir wie so ein Autofahrer, der sagt, nee, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ich fahre so schnell, wie ich will. Nun, Gott ist der Schöpfer und Besitzer aller Dinge. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt, heißt es im Psalm 24. die ganze Erde und alles, was auf der Erde drauf ist, alles hat Gott geschaffen und alles gehört ihm. Er besitzt alles. Und nicht nur das, er ist auch der, der alles erhält durch seine Macht. Jede Sekunde, in der diese Welt besteht und sich weiter um die Sonne dreht, liegt daran, dass Gott sie erhält. Nun, du sagst, aber das liegt doch an den Naturgesetzen. Nun, wer erhält die Naturgesetze? Gott allein. Elihu, er sagt in Hiob 34, Vers 14, wenn Gott sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Atem zu sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. In dem Moment, wo Gott sagen würde, okay, ach, ich lasse das mit der Schöpfung mal, ich kümmere mich um andere Dinge, ich suche mir ein anderes Hobby, in dem Moment würde alles in sich zusammenbrechen. Gott ist es, von dem auch alles Gute kommt. Jeder Segen. Er ist der Vater der Lichter, von dem alle gute Gabe kommt. Zu dem Volk Israel sagt er in unserem Text, dass er aus dem Land Ägypten herausgeführt hat und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus. Sie sollten sich daran erinnern, das war nicht die Redebegabung von Mose, es war nicht irgendwie politische Umstände, die das ägyptische Reich etwas geschwächt haben. Es war Gott, der ihnen das getan hat, der sie befreit hat, der sie herausgeführt hat. Gott ist der Erhalter und Wohltäter. Und all das Gute, was wir bekommen, Paulus und Barnabas, sie erinnern, auch die Heiden daran, jede Freude, dass sie Ernte hatten, dass sie genug zu essen hatten, all das, es ist Gott, der ihnen das getan hat. Doch Gott ist nicht nur der, der alles erhält, er ist auch der Richter aller. Er bestimmt über Recht und über Unrecht. Er definiert, was gut und was böse ist. Genau das wollten die ersten Menschen gleich für sich beanspruchen. Sie wollten entscheiden zwischen gut und böse. Und Gott hat sie zeitlich gerichtet und mit ihnen die ganze Schöpfung in einen Zustand des Sterbens und der Vergänglichkeit gesetzt. Er hat zur Zeit Noahs die Menschheit mit einer großen Flut gerichtet, um zu zeigen, ich habe das Recht zu richten. Doch mehr noch als das, er hat einen Tag bestimmt, an dem er alle lebendigen Wesen, selbst die Engel und Dämonen, er wird sie richten nach ihren Werken samt allen Menschen. Jakobus weiß, in Jakobus 4, Vers 12, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Das bedeutet, Gott schenkte den Ursprung, aus ihm kommt alles Leben und alles, was wir sehen und haben. Er erhält in der Gegenwart, alles ist abhängig von ihm, jeder Atemzug und alles Gute, das wir empfangen, überall, worüber wir uns freuen können. Und er bestimmt die ewige Zukunft. Er ist der, der richten wird, bestimmen wird über die Ewigkeit. Er ist ohne Frage die höchste Autorität und auch das höchste Wesen. Niemand kann ihm entgegnen. Was tust du? Dazu hast du kein Recht. Nun, all unser Rechtsverständnis ist nur abgeleitet von Gott. Alle Autorität, alles Recht ist nur von ihm abgeleitet und von ihm abhängig. Doch Gott fordert nicht nur Gehorsam, weil er Gott ist, sondern er fordert auch von uns Menschen Gehorsam, weil wir Menschen sind. Der Grund für diese Pflicht, die Gott fordert, ist, weil Gott Gott ist, aber auch, weil wir Menschen Menschen sind. Gott hat uns nicht nur geschaffen, sondern er hat uns um seinetwillen geschaffen. Noch dazu in seinem Bild. Wir sollen etwas widerspiegeln von ihm. Der Grund der Schöpfung war kein Zufall, sondern zu dem Zweck, dass Gott selbst in dem Menschen verherrlicht werden will. Und er hat den Menschen in Abhängigkeit zu ihm geschaffen. Wir Menschen sind nicht autonom, sondern in ihm leben und sind wir. Der Herr ist unser Gott und neben ihm gibt es keine anderen Götter. Und das gilt nicht nur für das Volk Israel im Alten Bund oder für die Gläubigen in der neutestamentlichen Gemeinde, sondern Gott fordert diese Pflicht von allen Menschen. Es ist eine existenzielle Gegebenheit. König Salomo, er schreibt in Prediger 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Jeder Mensch. Jeder Mensch ist von Gott geschaffen. Jeder Mensch ist abhängig von Gott, jeden einzelnen Tag. Jeder Mensch ist geschaffen um Gottes Willen. Er bestimmt den Zweck, den Lebenssinn. Und darum besteht auch der Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, wie es in Römer 1 heißt. Nicht nur über die Gottlosigkeit des Volkes Israel im Alten Bund, nicht nur über Sünden der Gemeinde im Neuen Bund, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und alle Nationen werden vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Gott fordert Gehorsam von allen Menschen, weil Gott Gott ist und der Mensch Mensch. Aber was bedeutet das Gehorsam? Die Form der Pflicht, das ist unser zweiter Punkt. In Vers 5 wird gleich in mehreren Worten ausgedrückt, wie wir Menschen in Bezug auf Gott leben sollen, wie dieser Gehorsam aussehen soll. Wir sollen ihm nachfolgen, ihn fürchten, seine Gebote halten, seiner Stimme gehorchen, ihm dienen und ihm anhängen. Nun, es zeigt, dass Gehorsam mehr ist als bloß eine äußerliche Tat. Es zeigt, wie tiefgehend Gott Gehorsam versteht. Er will nicht nur eine Tat, nicht nur eine Konformität, er will dein Herz. Er will, dass dein ganzes Leben ein Ausdruck ist der Verbindung zu ihm. Und wenn wir dem Polizisten den Führerschein zeigen, um bei dem Bild zu bleiben, ist es ihm ziemlich egal, ob wir es mit Freuden und Respekt und Anerkennung tun oder mit einem Grummeln und vielleicht in unserem Herzen irgendwie schlechte Gedanken haben. Er will einfach nur seinen Job machen. Doch Gott verlangt einen anderen Gehorsam. Wir haben hier gelesen, dass mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele sollt ihr ihn lieben. Nun, was heißt das? Unser Gehorsam, er soll zum einen aufrichtig sein, nicht geheuchelt. Unser Gehorsam soll auf Gott gerichtet sein, nicht irgendwie nur zur Schau vor den Menschen oder eigennützigen Gewinn. Wenn ich sage, ach ja, ich mache das, aber nicht, weil Gott es sagt, sondern weil ich denke, eigentlich nützt mir das gerade selber ein bisschen mehr. Ist das nicht der Gehorsam, den Gott verlangt? Der Gehorsam, den Gott von uns Menschen verlangt, ist ein aufrichtiger Gehorsam, weil wir Gott meinen. Und auch ein anhaltender Gehorsam. Nicht bloß so ein kurzer Sprint, nachdem wir besondere Segnungen erfahren haben. Da sind wir nochmal ein bisschen motiviert. Oh ja, wir sollten uns wirklich ein bisschen mehr um das kümmern, was Gott sagt. Und für eine kurze Zeit folgen wir dem Wort Gottes, nur um schon bald wieder unseren eigenen Lüsten nachzugehen. Gott verlangt von uns einen beständigen Gehorsam, sowohl in guten wie auch in schweren Zeiten. Und der Gehorsam soll auch sorgfältig und eifrig sein. Stell dir vor, der Chef fordert von einem Auszubildenden, dass er die Werkstatt fegt. Und der Auszubildende, der nimmt auch den Besen in die Hand und er fegt auch und es kommt eine große Staubwolke. Doch er fegt so nachlässig und so schlampig, dass jede Ecke noch voll mit Dreck ist, so dass der Chef am Ende doch nochmal selbst durchfegen muss. Und es hat überhaupt nichts bewirkt. Gott verlangt von uns Menschen einen sorgfältigen Gehorsam. Nicht irgendwie nur zur Schau, ja, wir machen schon irgendetwas, sondern dass wir es ernst meinen, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Der Gehorsam soll sogar willig und freudig geschehen. Ja, ihr kennt vielleicht die Tonlage von unwilligem Gehorsam. Ja, ha. Gott verlangt, dient dem Herrn mit Freuden. Nehemia fürchtete sich vor dem König, als der König bemerkte, wie traurig er blickte, als er dem König diente. Nun können wir dem Herrn mit Freude dienen. Der Gehorsam soll eine Ehre und eine Freude sein für den Menschen. Thomas Watson, er schreibt, Willigkeit ist das Herzstück des Gehorsams. Manchmal nimmt Gott Willigkeit ohne das Werk an, aber niemals das Werk ohne Willigkeit. Auch muss der Gehorsam umfassend sein. Der Mensch kann sich nicht seine fünf Lieblingsgebote heraussuchen und sagen, okay, an den halte ich mich, aber die anderen, die vernachlässige ich. Jesus sagte zu dem reichen Jüngling, eins fehlt dir. Wir sind aufgefordert, das ganze Gesetz zu befolgen. Nicht nur zu sagen, weil ich nicht gemordet habe, kann ich dafür mir erlauben zu stehlen. Und gleichzeitig soll der Gehorsam auch vollständig sein. Stell dir vor, ein Vater sagt zu seinem Kind, es ist spät, geh zu Bett. Dann ist das Kind nicht gehorsam, wenn es zum Bett geht, um dort weiterzuspielen, sondern das Kind weiß, ich soll mich bettfertig machen, mich ins Bett legen und versuchen zu schlafen. So erfüllen wir den Gehorsam auch nicht, wenn wir die Gebote Gottes nur nach eigenem Ermessen auslegen. Sondern Jesus erklärt, du sollst nicht morden, es beginnt mit dem Hass. Und du sollst nicht Ehe brechen, es beginnt mit der Lust im Herzen. Nun, wir sollen den Gehorsam vollständig erfüllen. Der Gehorsam soll vollkommen sein. Und schließlich, und das ist wichtig, unser Gehorsam muss in und durch Christus sein. Jeder Mensch, der von sich behauptet, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, der ist ein Lügner und betrügt sich selbst. Wer sagen kann, ja, ich bin gehorsam, bei mir kann man überhaupt nichts aussetzen, der hat nicht erkannt, wie er erkennen soll. All unser Gehorsam muss in und durch Christus angenommen und geheiligt werden. Unser Gehorsam ist viel zu schwach, viel zu unvollständig. Aber wir müssen anerkennen und dem Herrn dafür danken, dass wir angenommen sind und auch unsere schwachen und unvollkommenen Werke, selbst unser unvollständiger Gehorsam erst angenommen in Jesus Christus, unserem Herrn und Retter. Und er reinigt und heiligt sogar unsere guten Werke. Doch Jesu Stellvertretung befreit uns nicht von der Pflicht des Gehorsams. Nein, sie befreit uns zum wahren Glaubensgehorsam, weil unsere Sünden vergeben sind und weil wir durch Christus eine neue Natur haben und einen neuen Willen und eine neue Gesinnung. Gerade deswegen sind wir nun aufgefordert, dient dem Herrn mit Freuden und in Dankbarkeit und in Bereitwilligkeit und im Verständnis von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Ja, durch Christus dürfen wir in all dem wachsen zu einem Dienst, der dem Herrn ehrt. Und dennoch müssen wir auch als Christen aufpassen, dass wir durch die Gnade Christi nicht die Form des Gehorsams relativieren oder schmälern oder denken, ach, Gott gibt sich schon damit zufrieden. Nein, unser Ziel sollte es sein, dem Herrn vollkommen zu gehorchen, denn er verdient es. Ja, er hat ein Recht auf all unseren Gehorsam. Und drittens die Regel der Pflicht. Was genau müssen wir denn überhaupt befolgen? Welche Regeln müssen wir gehorchen? Und darum geht es insbesondere auch in unserem Bibeltext aus 5. Mose. Es geht um den geoffenbarten Willen Gottes. Das, was Gott uns Menschen kundgetan hat. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Es gab selbst zur Zeit von Mose falsche Propheten, die scheinbar sogar Wunder taten und meinten, sie würden die Wahrheit verkünden. Doch der einzige Maßstab war und bleibt das, was Gott eindeutig geoffenbart hat, nämlich die Bibel, das Wort Gottes. Hieran muss sich alles prüfen und messen lassen. Wie oft kommen falsche Propheten und erklären zum Gesetz, was Gott niemals geboten hat? Übrigens auch in unseren Tagen, manchmal noch nicht mal bewusst. Aber wie oft wird etwas als Sünde erklärt, was Gott in der Bibel nicht als Sünde erklärt? Oder etwas wird gesagt, etwas wird erlaubt, was Gott in seinem Wort aber deutlich verbietet. Die Träumerei der Menschen, die falschen Lügen und Fantasien selbsternannter Leiter sind niemals der Maßstab zum Gehorsam. Egal, was sie für einen Einfluss haben, egal wie überführend, wie überzeugend ihre Rede ist, hier ist sogar davon die Rede, dass sie sogar Zeichen vollbringen können, wo die Menschen sich wundern, oh, da muss eine Kraft dahinter stecken. Aber wenn es dem geoffenbarten Willen und Wort Gottes widerspricht, kommt es nicht von Gott. Er sagt, es ist eine Prüfung. Eine Prüfung, ob ihr wirklich dem Herrn gehorchen wollt. Ob ihr ihn wirklich liebt oder ob ihr einfach einen Weg geht, der euch gefällt. Sola Scriptura, allein die Schrift, sie soll Königin sein. Und nun sagen andere, naja, der Wille Gottes ist zwar der Maßstab, aber vielleicht ist es auch der verborgene Wille. Die Bibel sagt, selbst Pilatus und Herodes und die Römer und die feindseligen Juden, sie erfüllten doch den Ratschluss Gottes, als sie Jesus, den Fürst des Lebens, ans Kreuz brachten. Das war doch alles von Gott geplant. Das war doch scheinbar sein Wille, dass Jesus stirbt am Kreuz. Nun, dann kann doch eigentlich niemand etwas machen gegen den Willen Gottes. Es ist doch so, dass Gott souverän ist. Und dann gibt es einige Spötter, die meinen, ja gut, wenn Gott souverän ist, dann erfüllt doch jeder seinen Willen. Doch der verborgene Wille ist nicht der Maßstab zum Gehorsam. Dass Gott sogar die Sünden und all die bösen Motive der Menschen gebrauchen kann, um doch am Ende seinen Willen zu erfüllen, das ist nicht unser Maßstab. Unser Maßstab ist das, was Gott eindeutig von uns Menschen verlangt, unsere Pflicht. Und selbst diejenigen, die keine Bibel haben, sie haben das Gesetz Gottes in ihrem Herzen und es spricht durch das Gewissen, erklärt Paulus im Römerbrief. Da ist niemand, der eine Entschuldigung vorbringen kann. Wir wissen, was Gott von uns verlangt. Wir wissen, was gut und böse ist. Und wir können es durch Lüge unterdrücken. Aber wir sind nicht ohne Entschuldigung, wir sind nicht entschuldigt dadurch. Gott hat seinen Willen geoffenbart. Er hat erklärt, was gut und böse ist, wie wir leben sollen, um ihn zu ehren und uns an ihm zu erfreuen. Und wir müssen uns daran messen lassen und unseren Gehorsam immer wieder an dem Wort Gottes ausrichten. Und darum kurz drei kurze Anwendungen. Zum einen, in den meisten Religionen käme diese Frage vielleicht als erstes oder zweites. In unserem Katechismus ist die Frage nach der Pflicht, die Gott fordert, an 42. Stelle. Wisst ihr, was das aussagt? Dieser Gehorsam, den Gott von uns verlangt, wir können ihn nur tun durch das, was Christus für uns getan hat. Wir müssen verstehen, wer Gott ist und wir müssen verstehen, wer wir Menschen sind. Wir müssen verstehen, was das Wort Gottes ist und vor allem wir müssen verstehen, was Christus für uns getan hat. Da ist niemand, der das erfüllen kann, ohne die Vergebung der Sünden und die Erneuerung durch die Gnade des Herrn Jesus Christus. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja, Gott verlangt von jedem Menschen, egal ob er glaubt oder nicht, er verlangt vollkommenen Gehorsam. Aber wir fangen auch nur an, es zu erfüllen durch die stellvertretende Rechtfertigung und die erneuernde Gnade durch Jesus Christus und seinen Geist. Und das, wie gesagt, es bedeutet nicht, wir sind errettet, wir müssen uns nicht mehr mit Gehorsam beschäftigen, nicht mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen, wir können einfach so leben, wie wir wollen. Oh, das ist nur ein Anzeichen dafür, dass sich nichts verändert hat in deinem Herzen. Dass du keinen Grund hast, auf dein Heil zu hoffen. Aber da, wo der Herr uns eine Liebe geschenkt hat, zu ihm, zu seinem Wort, oh, da wollen wir nachstreben. zu seiner Ehre den Gehorsam zu erfüllen, nicht nur in äußerer Form, sondern vollkommen, so wie es ihn verherrlicht und ihm Ehre bringt. Und das bedeutet auch, wir sollten unseren Gehorsam prüfen. Prüfen am Wort Gottes. Mose, er beschreibt hier, da kommen ihr Lehrer zu euch und die haben sogar machen ein großes Brimborium, haben irgendwie es geschafft, mit einer Kraft zu wirken, und so viele Menschen lassen sich beirren, lassen sich begeistern davon. In der Apostelgeschichte 8 ist von einem Simon die Rede, von dem gesagt wird, er hat eine große Kraft und er hat viele in ihren Bann gezogen. Und er kannte das Wort Gottes nicht. Und Petrus, er weist ihnen scharf zurecht, dass er vor den Richter gestellt wird, wenn er nicht Buße tut. Nun, wir müssen uns prüfen lassen. Wir müssen unsere Gesinnung prüfen und wir müssen auch das prüfen, was wir zum Maßstab unseres Gehorsams machen. Ist es, dass wir Menschen gefallen wollen? Oh, wir müssen darauf achten, dass wir nicht anderen etwas als Gesetz Gottes erklären, was die Bibel nicht als Gesetz Gottes erklärt. In der Theologie wird es Gesetzlichkeit genannt. Wenn plötzlich Menschentradition, menschliche Auslegungen zum Gesetz Gottes erklärt werden. Aber wir haben nicht die Autorität, das zu tun. Aber wir wollen auch prüfen, ist das, was wir tun, ist es eigentlich von ganzem Herzen? Ist es aufrichtig vor Gott? Meinen wir Gott damit? Verstehen wir auch sein Wort in der Tiefe oder geben wir uns einfach viel zu schnell zufrieden? Naja, ich habe nicht gemordet, ah ja, ich habe nicht die Ehe gebrochen. Also interessiert mich das alles nicht mehr. Nein, wir müssen unsere Herzen prüfen. Immer wieder am Licht des Wortes Gottes. Darum ist es so wichtig, dass wir sein Wort lesen. Dass wir darüber nachdenken, dass wir darüber beten. Herr, was deckt es in meinem Herzen auf? Und zuletzt, triff Vorkehrungen zum Gehorsam. Mose schreibt, du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Und vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, die bringen dich immer wieder in Versuchung. Dann merkst du, oh, immer wieder komme ich in diesen Moment, wo ich dann doch in meinem Gehorsam lau werde, weil ich beeinflusst werde von anderen oder weil ich immer wieder bestimmten Versuchungen ausgesetzt werde, immer wieder einen Ort aufsuche, wo ich weiß, dass ich mich dann schwer tue, gehorsam zu leben. Nun meide das Böse. Tu es schaffe es aus deiner Mitte fort. Mose sagt, okay, wir müssen lernen zu prüfen. Aber wir müssen auch lernen, manche Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, damit ich besser gehorsam leben kann. Oh, will ich mich fernhalten von dem, was mich immer wieder vom Gehorsam abbringt. So fordert der Herr von uns eine Pflicht. Und zwar Gehorsam. Und wir können ihn nur erhalten und nur bewahren durch das, was Christus getan hat, in seiner Kraft. Und so wollen wir uns ihm anbefehlen. Lass uns beten.